SR Kultur. Kirchplatz.
Sie hören eine Radiokirche zum Thema Feuer aus der evangelischen Kirche am Lorenzberg in Saarbrücken-Schafbrücke. Die Texte spricht Jörg Metzinger. Die musikalische Gestaltung übernimmt Thomas Leyes am Flügel.
Hörst du, wie die Flammen flüstern, knicken, knacken, krachen, knistern, wie das Feuer rauscht und saust, brodelt, brutzelt, brennt und braust? Siehst du, wie die Flammen lecken, züngeln und die Zunge blecken, wie das Feuer tanzt und zuckt, trockene Hölzer schlingt und schluckt? Riechst du, wie die Flammen rauchen, brenzlig, brutzlig, brandig, schmauchen, wie das Feuer rot und schwarz duftet, schmeckt nach Pech und Harz? Fühlst du, wie die Flammen schwärmen, Glut aushauchen, wohlig wärmen, wie das Feuer flackrig wild dich in warme Wellen hüllt? Hörst du, wie es leiser knackt? Siehst du, wie es matter flackt? Riechst du, wie der Rauch verzieht? Fühlst du, wie die Wärme flieht? Kleiner wird der Feuerbraus, ein letztes Knistern, ein feines Flüstern, ein schwaches Züngeln, ein dünnes Ringeln. Aus. Einen schönen Sonntagmorgen und herzlich willkommen zu dieser Stunde auf SR Kultur. Das war ein Gedicht von James Krüss über das Feuer. Es wärmt uns, es fasziniert uns, aber es kann uns auch in Angst und Schrecken versetzen, das Feuer. Kaum ein Element ist so eng mit unserer Existenz verbunden wie die züngelnde Flamme. Sie ist der Ursprung unserer Zivilisation, sie hat Industrien befeuert und Epochen verändert. Aber Feuer ist eben weit mehr als nur ein Energielieferant oder eine physikalische Kraft. Es ist ein Symbol für das, was uns Menschen im Innersten bewegt. Leidenschaft und Stärke, aber eben auch Zerstörung und Schmerz. In den kommenden 50 Minuten geht es hier um das Thema Feuer und Flamme. Eine Spurensuche zwischen biblischen Geschichten und großer Literatur. Begleitet von Musik, die dieses flackernde Leuchten hörbar macht. Schön, dass Sie mit dabei sind. Zu Anfang hörten Sie von Manuel de Falla, Danza Ritual del Fuego. Und nun spielt Thomas Laes für uns das Offertoire pour la Pentecôte von Adolphe Marty.
Thank you.
höchster, allmächtiger, guter Herr, dein sind das Lob, die Herrlichkeit und Ehre und jeglicher Segen. Dir allein, höchster, gebühren sie, und kein Mensch ist würdig, dich zu nennen. Gelobt seist du, mein Herr, mit allen deinen Geschöpfen, zumal dem Herrn Bruder Sonne, welcher der Tag ist und durch den du uns leuchtest. Und schön ist er und strahlend mit großem Glanz, von dir, höchster, ein Sinnbild. Gelobt seist du, mein Herr, durch Schwester Mond und die Sterne. Am Himmel hast du sie gebildet, klar und kostbar und schön. Gelobt seist du, mein Herr, durch Bruder Wind und durch Luft und Wolken und heiteres und jegliches Wetter, durch das du deinen Geschöpfen Unterhalt gibst. Gelobt seist du, mein Herr, durch Schwester Wasser, gar nützlich ist es und demütig und kostbar und keusch. Gelobt seist du, mein Herr, durch Bruder Feuer, durch das du die Nacht erleuchtest, und schön ist es und fröhlich und kraftvoll und stark. Gelobt seist du, mein Herr, durch unsere Schwester Mutter Erde, die uns erhält und lenkt und vielfältige Früchte hervorbringt und bunte Blumen und Kräuter. Gelobt seist du, mein Herr, durch jene, die verzeihen um deiner Liebe willen und Krankheit ertragen und Drangsal. Selig jene, die solches ertragen in Frieden, denn von dir, Höchster, werden sie gekrönt. Gelobt seist du, mein Herr, durch unsere Schwester, den leiblichen Tod. Ihm kann kein Mensch lebend entrinnen. Wehe jenen, die in tödlicher Sünde sterben. Selig jene, die er findet in deinem heiligsten Willen, denn der zweite Tod wird ihnen kein Leid antun. Lobt und preist meinen Herrn und dankt ihm und dient ihm mit großer Demut. Thomas Leies spielt Jusin von Jan Tiersen. Die Welt ist klein und das Lagerfeuer riesig. Ich hock auf einem Baumstumpf, die Wangen glühen, während der Rücken im Schatten des Waldes fast erfriert. In der Hand ein langer, vorne schwarz verkohlter Stock. Ich zeichne leuchtende Kreise in die Dunkelheit, ein Magier aus Funken. Der Geruch von Kiefernharz und schmorendem Stockbrot ist der Duft von absoluter Sicherheit. Das Feuer ist ein zahmes Haustier, das leise knackt und Geschichten erzählt. Feuer ist kein Stoff, sage ich meinen Studenten, während ich die Gaszufuhr am Bunsenbrenner reguliere. Es ist ein Prozess. Chemisch gesehen eine exotherme Oxidationsreaktion. Die bläuliche Zone im Kern ist die heißeste. Wir messen Spektren, zerlegen das Licht in Wellenlängen. Eisen färbt die Flamme goldgelb, Kupfer macht sie giftgrün. Es gibt hier keine Romantik, nur Energieerhaltungssätze und Molekülketten, die unter Stress zerfallen. Licht und Wärme sind lediglich die Abfallprodukte einer chemischen Umwandlung. Der Helm drückt, der Schweiß läuft mir unter die Atemschutzmaske. In der Industriehalle ist das Feuer kein Prozess, es ist ein Gegner. Es rollt über die Decke, ein Flashover kündigt sich an. Hier drinnen ist Feuer laut, es brüllt wie ein Düsenjet. Wir halten das Strahlrohr fest, das Wasser verdampft zischend und für einen Moment sehe ich nichts als grauen, heißen Nebel. Es ist harte Arbeit. Wenn wir rauskommen, schmeckt der Speichel nach Ruß und Metall. Wir stehen am Strand, der letzte Sommer vor dem Studium. Jemand hat eine Gitarre dabei, aber eigentlich hören wir nur das Meer. In mir brennt ein anderes Feuer. Es ist diese unruhige, zehrende Glut im Brustkorb. Brennst du für etwas? Fragt sie mich. Ich weiß es nicht, aber ich fühle die Hitze der Ambition, den Drang, alles Alte niederzubrennen, um Platz für etwas Neues zu machen. Wir sind Feuer und Flamme für die Welt, die vor uns liegt, unbesiegbar und bereit, uns zu verbrennen. Es ist die Stille danach, die am meisten wehtut. Das Haus steht noch, aber es ist hohl. Die Wände sind mit schwarzem, fettigem Ruß überzogen, der alles entstellt. Das Feuer hat nicht nur Holz gefressen, sondern auch Erinnerungen. Die Fotos im Flur sind zu schwarzen Klumpen geschmolzen. Dieser Geruch, beißend, feindselig, wird wochenlang in meinen Haaren hängen. Feuer ist hier kein Freund mehr, sondern ein Dieb, der sich nimmt, was ihm nicht gehört. Samstagabend. Ich sitze vor dem Kamin und beobachte, wie das Buchenholz langsam zu weißer Asche zerfällt. Das Handy liegt in der Küche. Das Feuer ist mein Anker in einer zu schnellen Welt. Es fordert nichts, es flimmert nur. Ein Glas Wein, das Knacken im Kamin, es ist das älteste Fernsehen der Menschheit. Ich sehe in die Glut und erkenne, dass alles seine Zeit hat. Das Entfachen, das wilde Lodern und das friedliche Verklimmen. Die nächsten Musikstücke, die wir hören, sind die Variationen von Friedrich Gulda über Light My Fire von Jim Morrison. Thank you. Eduard Mörike, der Feuerreiter. Sehet ihr am Fensterlein dort die rote Mütze wieder? Nicht geheuer muss es sein, denn er geht im Hause nieder. Und auf einmal welch Getümmel, horch, die Feuerglocke schallt. Hinterm Berg am roten Himmel brennt das Kloster, brennt der Wald. Der Feuerreiter auf dem dürren Klepper, er saust heran mit Sturmeswehen, er reitet mitten in den Qualm, wo die Gebälke krachend stehen. Ein Rußhauch nur, ein Häuflein Asche bleibt von dem stolzen Bau zurück. Das Feuer hat mit wilder Tasche gefressen alles Menschenglück. Es gibt eine Art von Feuer, das keine Rauchzeichen gibt und dennoch ganze Biografien in Schutt und Asche legt. Es ist das Feuer der Monomanie, die Glut einer einzigen fixen Idee. Wenn ein Mensch für eine Leidenschaft brennt, die kein Ziel mehr kennt außer sich selbst, dann wird das Licht der Vernunft schwarz geräuchert. Diese innere Feuersbrunst wärmt nicht mehr, sie dörrt die Seele aus, bis nur noch das Skelett des Ehrgeizes übrig bleibt. Wer so brennt, merkt nicht, wie er die Brücken hinter sich vernichtet, wie er Menschen, die ihm nahestehen, wie trockenes Reisig in die Flammen wirft. Es ist ein lautloser Brand. Am Ende steht man in der kalten Asche seines eigenen Lebens und begreift, man hat nicht für eine Sache gebrannt, man hat sich an ihr verzehrt, bis nichts mehr übrig war, das man noch ich nennen könnte. Aus dem Roman Fahrenheit 451 von Ray Bradbury. Es war eine Lust zu brennen. Es war eine besondere Lust zu sehen, wie die Dinge von den Flammen gefressen wurden, wie sie schwarz wurden und sich veränderten. Mit der Messingdüse in den Fäusten, mit dieser riesigen Python, die ihr giftiges Kerosin auf die Welt spie, fühlte er das Blut in seinen Schläfen hämmern. Er wollte, wie im alten Witz, ein Marshmallow über dem Scheiterhaufen der Bücher rösten, während die Kultur der Vergangenheit in helle, gierige Flammen aufging. Das Feuer ist die Kraft der radikalen Transformation. In der Literatur und im Denken erscheint es nicht als statisches Element, sondern als ein hungriger, unaufhaltsamer Prozess, der Materie in Nichts und Ordnung in pures Chaos verwandelt. Es ist eine Urgewalt, die alles Bestehende in ihren Schlund reißt. In poetischen Bildern begegnet diese Macht oft als dämonische, fast übernatürliche Naturgewalt, die das menschliche Glück wahllos verschlingt. Es ist ein blindes Wüten, dem der Einzelne schutzlos ausgeliefert ist. Doch die moderne Reflexion erweitert dieses Bild um eine psychologische Dimension. Das Feuer zerstört nicht nur Stein und Holz, es greift die Identität an ihrem Kern an. Wenn private Schätze, Fotoalben und Zeugnisse des Geistes zu einem grauen Nichts zerfallen, verdampft mit ihnen die greifbare Geschichte eines Menschen. Was bleibt, ist die totale Entwurzelung. Diese physische Hitze lässt sich auch nach innen übersetzen. Hier wird das Feuer zum Symbol für das Zusammenspiel von Begehren und Destruktion. Die Leidenschaft wird zum Weltvernichter. Wer für eine Idee brennt, ohne das Maß zu kennen, betreibt innere Brandstiftung. Es ist ein Feuer der Besessenheit, das die Seele ausdörrt, bis nur eine hohle Form übrig bleibt. Beklemmend wird es dort, wo das Feuer instrumentalisiert wird, als Werkzeug zur systematischen Vernichtung von Wissen. Hier wandelt sich das Brennen in eine Lust an der radikalen Vereinfachung. Alles Komplexe und Kulturelle wird auf eine aschige Gleichheit reduziert. Es ist der Versuch, durch Zerstörung eine tote Ordnung zu erzwingen. Das Resümee dieser Reise ist paradox. Das Feuer ist die Energie des Lebens, die zugleich dessen Ende bedeutet. Jeder schöpferische Akt trägt das Risiko der Vernichtung in sich. Wir besitzen das Feuer nie wirklich, weder im Kamin noch in unseren Herzen oder in unseren Waffen. Sobald die Flamme die Grenze vom Diener zum Herrn überschreitet, bleibt nur die Stille nach dem Brand zurück, die schwerer wiegt als jeder Lärm. Das Feuer ist der große Gleichmacher. Am Ende steht immer die Asche, egal ob ein Haus, eine Liebe oder eine ganze Zivilisation gebrannt hat.
Thank you.
in der Dämmerung der Welt, als die Götter auf dem Olymp im Überfluss schwelgten, blickte Prometheus, der Titan, hinab auf die Erde. Er sah keine Helden, er sah ein zitterndes Geschlecht, den Menschen. Nackt, schutzlos und der Willkür der Natur ausgeliefert, hausten sie in dunklen Höhlen, fürchteten die Bestien und mehr noch die bittere Kälte der Nacht. Prometheus, dessen Name der Vorausdenkende bedeutet, fühlte ein Feuer in sich brennen, das stärker war als der Gehorsam gegenüber Zeus. Es war das Feuer der Empathie und des Stolzes. Er wusste, ohne einen Funken Göttlichkeit würde der Mensch niemals über das Tier hinauswachsen. So begab er sich auf den Olymp. Während die Götter schliefen, entzündete er einen hohlen Narthex-Stängel am Wagen des Sonnengottes Helios. Er stahl nicht nur eine Flamme, er stahl den Schlüssel zur Zivilisation. Als er zur Erde zurückkehrte und den Menschen das Feuer brachte, geschah ein Wunder. Die Dunkelheit wich zurück. In den Höhlen begannen die ersten Herdfeuer zu knistern. Mit dem Feuer kam die Wärme, mit der Wärme die Gemeinschaft und mit der Gemeinschaft der Geist. Der Mensch lernte, Erze zu schmelzen, Werkzeuge zu schmieden und die Nacht mit künstlichem Licht zu besiegen. Er war nicht mehr länger nur ein Spielball der Götter. Er wurde selbst zum Schöpfer. Doch der Zorn des Zeus war schrecklich. Vom Gipfel des Olymps sah er die Lichter der Menschenstädte leuchten wie ausgestreckte Mittelfinger gegen seine Herrschaft. »Du hast ihnen die Stärke gegeben, die uns allein gebührt«, grollte Zeus. Die Strafe für Prometheus war von ewiger Grausamkeit. Zeus ließ ihn an die Felsen des Kaukasus schmieden, wo er wehrlos den Elementen ausgeliefert war. Jeden Tag schickte der Göttervater einen Adler, der Prometheus die Leber aus dem Leib hackte. Und weil Prometheus unsterblich war, wuchs das Organ in der Nacht stets nach, nur damit die Qual am nächsten Morgen von neuem beginnen konnte. Prometheus schrie nicht vor Schmerz, sein Schweigen war sein Triumph. In jedem Funken, der heute in einer Schmiede sprüht, in jeder Idee, die einen Geist entzündet, und in jedem Widerstand gegen die Tyrannei lebt sein Erbe weiter. Er gab uns das Feuer, die Leidenschaft, die uns zerstören kann, aber ohne die wir niemals wirklich Mensch geworden wären. Es ist die Urszene der Zivilisation. Ein Titan stiehlt den Göttern das Feuer und bringt es den Menschen. In der antiken Mythologie ist Prometheus der Patron des Fortschritts, der den Menschen aus der dunklen Höhle in das Licht der Vernunft führt. Doch heute, Jahrtausende später, blicken wir mit einer neuen, beunruhigenden Skepsis auf diese Flamme. Das Feuer des Prometheus, das ist heute Technologie, künstliche Intelligenz, fossile Energie. Der Mensch hat das Feuer nicht nur genutzt, er hat die Welt damit in Brand gesteckt. In der Antike war das Feuer ein Geschenk, das den Menschen gegen die Natur stärkte. Heute erleben wir die tragische Umkehrung. Die technologische Übermacht, der prometheische Hochmut, hat ökologische Prozesse in Gang gesetzt, die der Mensch nicht mehr beherrscht. Während Prometheus an den Kaukasus geschmiedet wurde, schmieden wir uns heute selbst an die Folgen unserer Verbrennungskultur. Das Feuer der Industrie, das uns einst Wohlstand brachte, droht nun, die Lebensgrundlagen zu verzehren, die Prometheus retten wollte. Die Frage ist akut. Haben wir das Feuer gestohlen, ohne die Reife zu besitzen, es zu löschen? Auch gesellschaftlich brennt es. Feuer steht für Leidenschaft, für das Brennen für eine Sache. Ich sehe ein Wiederaufflammen des Aktivismus, aber auch die gefährlichen Brände des Populismus. Prometheus war der erste Rebell, der erste Whistleblower gegen ein autokratisches System im Olymp. Er lehrt uns, dass Fortschritt immer auch Widerstand gegen verkrustete Machtstrukturen bedeutet. Doch in einer Zeit der digitalen Brandstiftung, in der Informationen wie Lauffeuer durch soziale Medien rasen und Debattenräume verkohlen, stellt sich die Frage, wie viel Hitze verträgt eine Demokratie, bevor sie zu Asche zerfällt? Interessant ist der Vergleich mit der christlichen Tradition. Prometheus und Christus sind beide leidende Erlöserfiguren, doch ihre Motive könnten kaum unterschiedlicher sein. Prometheus leidet für den Willen des Menschen. Er ist der stolze Rebell, der den Göttern trotzt. Sein Leiden ist das Resultat einer Tat der Selbstermächtigung. Christus hingegen leidet aus Hingabe an den Willen Gottes. Während Prometheus das Feuer raubt, ist die christliche Liebe ein Feuer, das gegeben wird, nicht als Werkzeug der Macht, sondern als Akt der Gnade. Der christliche Mensch findet Erlösung in der Demut und der Anerkennung seiner Geschöpflichkeit. Der prometheische Mensch sucht Erlösung in der eigenen Schöpferkraft. Wo das Christentum vor dem Sündenfall der Hybris warnt, feiert der Prometheus-Mythos den Regelbruch als Geburtsstunde der Kultur. Ja, vielleicht ist die Krise heute genau das, ein Ringen zwischen diesen beiden Polen. Wir brauchen den prometheischen Geist, um Lösungen für den Klimawandel oder Krankheiten zu finden. Aber wir brauchen auch die christliche oder allgemein ethische Bescheidenheit, um zu erkennen, dass nicht alles, was wir technisch entzünden können, uns auch zum Heil gereicht. Zeit, sich biblischen Texten zuzuwenden. Ich habe zwei ausgesucht. Zunächst die Geschichte einer unerwarteten Begegnung. Mose hütete die Herde seines Schwiegervaters Jitro. Einmal trieb Mose die Herde über die Steppe hinaus, so kam er an den Berg Gottes, den Horeb. Da erschien ihm ein Engel des Herrn. Eine Flamme schlug aus einem Dornbusch. Mose bemerkte, dass der Dornbusch in Flammen stand und trotzdem nicht verbrannte. Mose sagte sich, ich will hingehen und mir diese auffallende Erscheinung ansehen. Warum verbrennt der Dornbusch nicht? Der Herr sah, dass Mose vom Weg abbog und sich die Erscheinung ansehen wollte. Da rief ihn Gott mitten aus dem Dornbusch, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Gott sprach, komm nicht näher, zieh deine Schuhe aus. Der Ort, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Es ist eine der rätselhaftesten Szenen der Weltliteratur. Ein Mann steht in der Einsamkeit der Wüste vor einem Dornbusch. Der Busch brennt lichterloh, doch er wird nicht von den Flammen gefressen. In der biblischen Tradition markiert dies den Moment einer göttlichen Erscheinung. Doch jenseits der Theologie stellt sich die Frage, was bedeutet dieses Feuer, das leuchtet, ohne zu vernichten? In den großen literarischen Entwürfen begegnet das Feuer fast immer als Räuber. Es ist die Kraft, die alles menschliche Glück verschlingt, das Werkzeug zur systematischen Zerstörung von Kultur und eine Gewalt, die Identitäten zu Asche macht. In unserer Lebenswirklichkeit kennen wir das Feuer als ein Element, das Materie braucht, um zu existieren. Es ist ein hungriger Gast, der verzehrt, was er berührt. Doch das Bild des brennenden Dornbuschs entwirft ein heiliges Paradoxon. Eine Energie ohne Entropie, Licht ohne Vernichtung. Hier zeigt sich eine Leidenschaft, die nicht verletzt, eine reine, leuchtende Präsenz. In unserer modernen Welt kennen wir oft nur zwei Extreme. Entweder wir verharren in Kälte und Gleichgültigkeit oder wir brennen vollkommen aus. Das Phänomen des Burnout ist das exakte Gegenteil des Dornbuschs. Es ist jenes Feuer der Besessenheit, das uns von innen hohl macht und die Seele ausdörrt. Das biblische Bild setzt hier einen entscheidenden Gegenentwurf. Es gibt eine Form von Leidenschaft, sei es eine Berufung, eine Liebe oder ein tiefer Glaube, die den Menschen zum Leuchten bringt, ohne ihn zu verzehren. Es ist eine Energiequelle, die nicht aus der Substanz lebt, sondern aus dem Geist. Wer für eine Sache brennt, ohne auszubrennen, erfährt diesen Moment innerer Bestärkung. Es ist ein Feuer, das uns kräftigt, statt uns aufzuzehren. Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle zusammen, die zu Jesus gehörten. Plötzlich kam vom Himmel her ein Rauschen wie von einem starken Wind. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie sich aufhielten. Dann erschien ihnen etwas wie züngelnde Flammen. Die verteilten sich und ließen sich auf jedem einzelnen von ihnen nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt. Sie begannen in fremden Sprachen zu reden, ganz so, wie der Geist es ihnen eingab. Nach dem verzehrenden Feuer der Zerstörung und dem geheimnisvollen Leuchten in der Wüste erreicht die literarische Collage einen Punkt, an dem sich die Qualität der Flamme grundlegend wandelt. Das Bild von Pfingsten ordnet das vorherige neu. Hier erscheint das Feuer nicht mehr als einsame Erscheinung, sondern als eine Vielzahl von Flammenzungen, die sich auf eine Gemeinschaft niederlassen. Wo zuvor gewarnt wurde vor dem Feuer des Hasses oder jener Besessenheit, die das Individuum isoliert und innerlich ausdörrt, wird diese neue Glut entgegengesetzt. Es ist keine Kraft, die Mauern hochzieht oder Häuser in Schutt und Asche legt. Es ist ein Feuer, das Barrieren schmilzt, vor allem die Barrieren der Sprache und des tiefen Unverständnisses. In den Überlieferungen bewirkt diese Glut kein Verstummen, sondern ein neues Sprechen. Es ist kein wirres Stammeln. Die Botschaft wird in der jeweiligen Eigenheit gehört und verstanden. Während das destruktive Feuer alles zu grauer, gleichförmiger Asche macht, bewahrt diese Energie die Vielfalt. Es entsteht eine Einheit, die den Einzelnen nicht auslöscht, sondern in der Verschiedenheit bestehen lässt. Es ist das Wunder der Verständigung. In einer oft überhitzten Gegenwart, in der Worte häufig wie Brandbeschleuniger wirken, bietet sich hier ein anderes Modell von Energie an. Die Begeisterung. Wenn Menschen heute für ein gemeinsames Ziel brennen, sei es für soziale Wärme oder den Schutz der Lebensgrundlagen, dann zeigen sich moderne Formen dieser Feuerzungen. Es ist eine Kraft, die nicht diktiert, sondern sich verteilt. Niemand besitzt das ganze Feuer allein, doch jeder trägt eine Flamme zum Ganzen bei. Das Feuer wird hier nicht als Beute geraubt, sondern als Gabe erfahren. Es führt nicht in die schmerzhafte Isolation, sondern in die Gründung einer Gemeinschaft. Die Betrachtung zeigt, Feuer kann vernichten, Identitäten auslöschen und die Welt verzehren. Aber es kann auch der Ort einer tiefen Begegnung sein und jene Kraft, die dazu befähigt, einander endlich wirklich zu verstehen. Vielleicht liegt darin die wichtigste Lektion. Das Feuer der Leidenschaft und der Technik lässt sich nicht mehr aus der Welt schaffen, Aber es bleibt die Wahl, welche Qualität diese Flamme haben soll. Herrscht ein Brennen gegeneinander vor, bis nur noch Asche bleibt? Oder gibt es einen Geist, der die Welt nicht verbrennt, sondern sie in einem neuen Licht erscheinen lässt, einem Licht, in dem gegenseitiges Erkennen möglich wird? Vom diebischen Stolz eines Prometheus über die zerstörerische Wucht bei Mörike bis hin zum wunderbaren Leuchten des Pfingstfestes. Wir haben gesehen, das Feuer ist so vielfältig wie das Leben selbst. Es kann uns die Welt kosten oder uns die Sprache schenken. Welches Feuer Sie auch immer in der kommenden Woche begleitet, ob es die stille Glut eines Entschlusses ist, die helle Begeisterung für eine neue Aufgabe oder das wärmende Licht eines guten Gesprächs. Ich wünsche Ihnen, dass es ein Feuer ist, das Sie stärkt, ohne Sie zu verzehren. Dass Sie brennen für das, was Ihnen wichtig ist und dabei stets den Boden unter den Füßen und den Respekt vor dem Nächsten bewahren. Kommen Sie gut durch diesen Sonntag und nehmen Sie ein Stück dieses pfingstlichen Geistes mit, den Mut zum Wort und die Offenheit für das Verstehen. Einen gesegneten Sonntag und eine lichte, inspirierende Woche. Zum Abschluss spielt Thomas Laies Pern von Jan Tiersen.
Sie hörten eine Radiokirche zum Thema Feuer aus der evangelischen Kirche am Lorenzberg in Saarbrücken-Schafbrücke. Die Texte sprach Jörg Metzinger. Die musikalische Gestaltung übernahm Thomas Laies am Flügel. Kirchliche Gesamtverantwortung Rundfunkpfarrer Jörg Metzinger.